Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Save the date. Am 1. und 2. April 2025 findet der 20. Kongress Arbeitsrecht statt. Die Veranstaltung bietet der Zielgruppe aus Unternehmen, Anwaltschaft und Verbänden eine kompakte Wissensvermittlung zu den aktuellen rechtspolitischen Entwicklungen im Arbeitsrecht und schafft einen Überblick über alle wichtigen Tendenzen der Rechtsprechung. Weitere Informationen finden Sie auf kongress-arbeitsrecht.de und in den Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir einmal sprechen über das Arbeitsstrafrecht. Fehlverhalten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gehören ja zum Alltag dazu. Schnell aber werden Grenzen überschritten, die gravierende Konsequenzen nach sich ziehen können. In zwei Podcast-Folgen wollen wir uns dem Arbeitsstrafrecht widmen und vor allem die Risiken aufzeigen, denen sich die Beteiligten möglicherweise aussetzen. Nicht zuletzt aufgrund persönlicher Haftung in einem Strafverfahren gilt es, die wesentlichen Vorschriften im Blick zu behalten. Dies ist der erste Teil. Lieber Dr. Lellay, was ist Arbeitsstrafrecht eigentlich und worüber sprechen wir hier?
Das Arbeitsstrafrecht, ich hatte mir das fast so als Einleitungssatz jetzt hier zurechtgelegt. Ich sage es trotzdem mal, das Arbeitsstrafrecht ist ein wenig der Blick auf die andere Seite. Nicht gesagt die dunkle Seite, aber doch die andere Seite, weil absolut zu Recht, Herr Krabel, hatten Sie ja in der Anmoderation gesagt, mit Fehlverhalten beschäftigt man sich im Arbeitsrecht, leider muss man ja sagen, immer wieder, alltäglich vielleicht nicht, aber doch regelmäßig. Und hoffe ich, viel, viel regelmäßiger als mit dem Arbeitsstrafrecht, denn das Arbeitsstrafrecht ist ein Bereich des Strafrechts, also des wirklichen Strafrechts, der sich mit Verstößen gegen arbeitsrechtliche Vorschriften befasst. Da geht es also um Strafnormen, aber auch um Ordnungswidrigkeitstatbestände. Ziemlich komplexes Feld, nämlich zersplittert in verschiedene Gesetze. Wir werden ja heute und auch in der anderen nächsten Folge noch drauf kommen. Was ich immer interessant finde, ist, dass Arbeitsstrafrecht durchgehend so einen, ich will mal sagen, in Anführungszeichen sozialen Bezug hat. Also sozialen Bezug eben häufig zu den Normen und Regeln, die Arbeitnehmer schützen und nicht so sehr einen wirtschaftlichen Bezug. Das gibt's ja im Arbeitsrecht oder im Arbeitsberatungsrecht oder im Recht derjenigen, die im Arbeitsrecht beraten, häufig der wirtschaftliche Bezug, nämlich bei sowas wie dem Geschäftsgeheimnisgesetz, da gibt es ja auch Strafnormen. Aber das ist eben was völlig anderes und das ist nicht das Arbeitsstrafrecht.
Ja, und was wir aber zumindest schon mal kennen als Arbeitsrechtler, die Zersplitterung, die ist ja dem Arbeitsrecht selbst auch immanent. Wir müssen uns auch die Normen überall zusammensuchen. Aus welchen Vorschriften ergeben sich denn jetzt Tatbestände? Neben dem StGB vielleicht? Welche Rechtsgebiete spielen eine Rolle?
Ich will mal mit denen anfangen, die wirklich ganz häufig in den Situationen, wo es eben hochkommt, dann zu finden sind. Das ist sowas wie das Arbeitszeitgesetz oder das Arbeitsschutzgesetz oder auch das Mindestlohngesetz. Aber es gibt eben auch so etwas verdecktere oder nicht so häufig anzutreffende Regelungstatbestände, die ergeben sich dann aus der Abgabenordnung oder dem Schwarzarbeitsgesetz oder sogar auch aus den Sozialgesetzbüchern. Also hier tatsächlich sehr, sehr zersplittert über ganz viele Rechtsgebiete verteilt, was sich dann unter Arbeitsstrafrecht zusammenfassen lässt.
Ja, und wir versuchen in diesen beiden Folgen einmal ein bisschen Ordnung reinzubringen. Inwiefern sollten wir denn zunächst einmal zwischen dem klassischen Strafrecht einerseits mit persönlichem Einstehen für Fehlverhalten und andererseits dem Ordnungswidrigkeitenrecht unterscheiden, die ja in der Regel Bußgelder zur Folge haben?
Richtig, ich will vielleicht mal das Ordnungswidrigkeitenrecht vorweg rausgreifen. Ich habe mir da vor vielen, vielen Jahren mal so einen schönen Satz gemerkt, der ist nicht ganz juristisch einwandfrei. Ich finde, der trifft's aber ein bisschen altertümlich. Aber da wurde immer gesagt, das Ordnungswidrigkeitenrecht, die Ordnungswidrigkeiten-Tatbestände, das ist Verwaltungsunrecht. Verwaltungsunrecht. Und das sagt, das finde ich so doch recht schön. Nämlich, es ist eben ein bisschen weniger untechnisch gesprochen, nicht ganz so schlimm wie das Strafrecht. Aber darauf kommt man dann sehr schnell. Es liegt nämlich in der Schwere des Verstoßes und den daraus resultierenden Konsequenzen. Straftaten, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer, das ist das Schlimmste, in Anführungszeichen, was man tun kann. Und da sind die Konsequenzen dann eben Geldstrafen bis hin zu Freiheitsstrafen. Und bei den Ordnungswidrigkeiten, da kann man nie ins Gefängnis gehen, um das mal so zu sagen. Da gibt es immer nur in Anführungszeichen Bußgelder. Und tatsächlich wird es dann häufig mit diesen administrativen Verfehlungen beschrieben, die also in der Skala etwas oder auch teilweise sehr unter der strafrechtlichen Schwelle.
Ja, und bevor wir uns weiter rantasten, vielleicht nochmal eine kurze Einordnung. Welche Regelungen sind denn vor allem für Arbeitgeber und welche für Arbeitnehmer interessant?
Die Abgrenzung ist nicht so ganz einfach. Also für die Arbeitgeber sind es viele Regelungen, die sich aus diesen schon gerade erwähnten Materien ergeben. Mir fällt immer direkt zuvorderst ein, der Verstoß gegen Abgabepflichten. Das sind dann zum Beispiel sowas wie das Nichtabführen von Sozialversicherungsbeiträgen. Strafbewehrt, Paragraph 266a StGB, Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung, die Arbeitsschutzvorschriften. Bei den Arbeitnehmern geht es dann ein wenig so in den Bereich, wo man Leistungen in Anspruch nimmt. Da nähert man sich dann mit relativ großen Schritten den Regelungen der Sozialgesetzbücher. Werden wir ja auch noch drauf kommen. Aber da gibt es auch eben Pflichten und Mitwirkungspflichten, die Arbeitnehmer treffen und die, wenn da Verstöße vorliegen, auch Bußgelder bis hin zu Straftatbeständen zur Folge haben können.
Ja, und wenn ich jetzt nach Großbritannien beispielsweise schaue, ich glaube auch in den USA ist es so, dann beginnt uns dort ein Konstrukt, was wir hier nicht haben. Warum gibt es in Deutschland kein Unternehmensstrafrecht wie in anderen Ländern?
Ja, man könnte ja gerade die Frage fast so beantworten, dass man sagt, warum gibt es das noch nicht? Es hat ja ganz viele Initiativen gegeben. Es ist auch in dem Koalitionsvertrag ja nochmal erwähnt worden, unserer aktuellen Bundesregierung. Aber ich kann mich erinnern, dass so etwas sogar auch schon mal auf Länderebene vor Jahren in die Manege geführt wurde. Da gab es in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel noch eine SPD-geführte Landesregierung. Die hatte das auch als großes Projekt. Da wurde sogar schon der Entwurf vorgelegt. Da zog der Landesjustizminister durch die Industrie- und Handelskammer und stellte das schon vor. Ich hatte damals die Ehre und das Vergnügen, bei so einem Vortrag dabei zu sein. Aber letztendlich hat sich das nicht umsetzen lassen. Man kann sich nicht, finde ich, die Frage stellen, warum, und das dann so beantworten, ja darum oder darum nicht. Ich glaube, das große Argument, übrigens überzeugt mich das nicht ganz, ist ja das, dass es letztendlich vom deutschen strafrechtlichen Verständnis, von der Dogmatik abweicht, vom Schuldprinzip abweicht und so weiter und so weiter. Da gibt es viele gelehrte Menschen, die was dazu geschrieben haben. Mich beeindruckt das in dem Sinne nicht ganz, wenn ich das mal so ein bisschen despektierlich sagen darf, weil, also wie Sie auch richtig gesagt haben, es in anderen Ländern eben geht. Es ist möglich, es ist, glaube ich, wirklich eine politische Entscheidung, und der Fairness halber muss man ja sagen, man kann eben auch in Deutschland im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenrechts, siehe § 30 OWIG, auch gegen Unternehmen vorgehen, und zwar empfindlich vorgehen. Wir werden es ja auch noch kommen. Also das heißt, Unternehmen kommen hier nicht einfach so davon, aber sie sind sicherlich nicht so im Fokus wie in anderen Ländern, wo es ein Unternehmensstrafrecht gibt.
Ja, das Schuldprinzip lässt sich ja zumindest erstmal hören, aber wie Sie sagen, es ist nicht unumstritten. Was spricht denn jetzt für und was spricht gegen eine Einführung entsprechender Regelung? Also Sie haben ja schon gesagt, man wird dem Ganzen auch anders habhaft.
Ja, man wird dem Ganzen auch anders habhaft. Ich denke, was seinerzeit die Diskussion sehr angeregt hat, und das kann ich auch verstehen, ist, dass man, und das hat es ja leider, muss man sagen, nicht aufgehört, doch mit sehr, sehr schwerwiegendem Fehlverhalten von Unternehmen konfrontiert worden ist. Ich will nicht sagen, dass es das früher nicht gegeben hat, aber doch, und der Eindruck ist ja aus meiner Sicht auch nicht ganz unberechtigt, der entstand, dass sich das aufstaut, dass das mehr wird und dass man deswegen, Stichwort Blick ins Ausland, eben auch in Deutschland Unternehmensstrafrecht braucht, um dem entgegenzutreten, um das in den Griff zu bekommen. Das spricht sicherlich dafür, das ist ein ganz rechtspolitisches Argument. Und dagegen spricht eben, ich hatte das ja gerade schon kurz erwähnt, dass es in Deutschland schon Regelungen gibt, die sind nicht vergleichbar mit einem Unternehmensstrafrecht, also dem Kaliber, was man zum Beispiel in den USA hat. Aber es gibt Regelungen, wie man Unternehmen auch zur Rechenschaft ziehen kann, untechnisch gesprochen. Und da stellt sich ja immer die Frage, warum brauchen wir das, wenn wir schon etwas haben? Ist das nicht genauso gut? Ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber so werden ja häufig rechtspolitische Diskussionen geführt.
Dann kommen wir zurück zum Schuldprinzip. Welche strafrechtlichen Nebenfolgen sind denn auf der persönlichen Ebene bei Ermittlungsverfahren oder bei einer Verurteilung zu erwarten? Also im Prinzip kann man sich es ja vorstellen, aber da steckt, glaube ich, noch ein bisschen mehr dahinter, als man auf den ersten Blick sich vorstellen mag.
Ja, ich bin da absolut Ihrer Meinung, Herr Krabbel. Da steckt viel, viel mehr dahinter, als man sich das vorstellen mag. Und ich erlebe das in der Praxis leider immer dann. Ich bin ja Gott sei Dank nicht so häufig sich mit den Fällen befasst, aber immer wieder erleben wir das, dass es absolut unterschätzt wird von den Betroffenen, was da so kommt, in einem Ermittlungsverfahren ja schon, wie Sie es richtig sagen, und dann erst recht natürlich, wenn es zu einer Verurteilung kommt. Strafrechtliche Sanktionen, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer, ist klar, das sind Geldstrafen oder Freiheitsstrafen, abhängig von der Schwere des Vergehens. Es gibt aber eben auch andere Dinge, die sehr, sehr weit reichen und teilweise auch noch weiter reichen als diese strafrechtlichen Sanktionen, nicht der Schwere nach, sondern der Zeit nach, also der Zeit nach, auf der Zeitachse, also so etwas wie den Eintrag ins Bundeszentralregister, wo die strafrechtlichen Verurteilungen ja aufgenommen werden. Es kann berufsrechtliche Konsequenzen geben. Das kann auch Geschäftsführer und Vorstände von GmbHs und AGs betreffen. Es kann, und das ist auch überhaupt nicht zu unterschätzen, das ist aber ja gar nicht mehr juristisch teilweise greifbar, Reputationsschäden größten Ausmaßes geben, sowohl für Einzelpersonen als auch eben für Unternehmen. Da ist also ganz, ganz viel, was sich da zusammenbrauen kann.
Ja, also es empfiehlt sich nicht, die Füße hochzulegen, aber könnte ja auf die Idee kommen, ich habe eine Compliance-Abteilung beziehungsweise einen Verantwortlichen installiert. Und ja, welche Überwachungspflichten treffen den Arbeitgeber in Person des Geschäftsführers, des Bereichsverantwortlichen sowie der einzelnen Führungskraft am Ende?
Ja, die Compliance-Verantwortlichen, die Compliance-Officer, so werden sie ja auch häufig bezeichnet, sind seit Jahren schon, ich will jetzt nicht so blöd sein, aber ich sage es trotzdem mal, in Mode gekommen. Und das ist ja auch nichts Schlimmes. Das ist erstmal ja gut, dass die da sind, dass die ihre Aufgaben wahrnehmen, dass die ihre Arbeit machen. Aber, und das haben Sie ja auch, Herr Grabbel, schon absolut zu Recht angedeutet, das ändert natürlich an den Verantwortlichkeiten im Unternehmen nichts. Also der Compliance Officer oder die Compliance Officer ist ja kein Sündenbock, auf den man dann zeigen kann und sagen kann, guck mal hier, das hat der falsch gemacht oder die falsch gemacht und wir haben jetzt eine reine Weste, sondern es bleibt natürlich bei den Verantwortlichkeiten, also in Gesellschaften mit beschränkter Haftung zum Beispiel, da bleibt es bei der Verantwortlichkeit der Organe, also der Geschäftsführer, das ergibt sich aus dem GmbH-Gesetz, da nützt der Compliance-Verantwortliche oder die Compliance-Verantwortliche überhaupt erstmal nichts. Man kann die installieren und die tun auch eine gute Arbeit, aber die helfen in dem Sinne nicht dabei, die Verantwortung abzuwälzen, die helfen dabei, die Aufgaben zu erledigen, zum Beispiel Überwachungspflichten durchzuführen und so weiter und so weiter. Aber die sind nicht diejenigen, die man dann hinterher als schwarze Schafe, so ein bisschen böse gesprochen, ans Messer liefern kann.
Da bin ich ein bisschen beruhigt über die Antwort, denn dann sind die Compliance-Verantwortlichen doch nicht so unwichtig. Wie sieht denn ein geeignetes Compliance-Management-System aus und müssen Arbeitgeber jeder Größenordnung entsprechend tätig werden? Vielleicht in aller Kürze, dass Sie das mal ganz kurz skizzieren können.
Ich würde gerne mit dem zweiten Teil der Frage anfangen, nämlich jeder Größenordnung. Das denkt man ja erstmal, jeder Größenordnung, das kann ja nicht sein. Aber es ist so. Jeder Größenordnung, aber das ist auch gar kein großes Problem. Das wird nämlich in jedem gut geführten Unternehmen, ob das jetzt, und das ist nicht irgendwie respektlos gemeint, im kleinen Handwerksbetrieb ist oder auf der anderen Seite der Skala, am anderen Ende der Skala bei einem großen internationalen börsennotierten Unternehmen, überall, wo Menschen arbeiten und verantwortungsvoll arbeiten, wo Unternehmen verantwortungsvoll geführt werden, da hat das seinen Platz, das Compliance-Management-System. Das heißt also, das braucht jeder und das hat auch jeder, wenn es ein gut geführtes Unternehmen ist. Wie sieht es aus? Es ist natürlich von der Unternehmensgröße abhängig, aber ich denke, was es eben auf jeden Fall hat, und das ist ein sozusagen Must-Have, es geht nicht anders, ist aber auch übrigens logisch. Man muss natürlich in der Lage sein, irgendwelche Regelverstöße, Compliance-Vorfälle überhaupt zu erkennen und dann Maßnahmen ergreifen können und dann, das ist der dritte Punkt, man muss die dann auch abstellen und verbessern können. Es ist also immer dieser Dreiklang, erkennen, Maßnahmen ergreifen, besser werden. Das gilt für alle Unternehmen und zwar jeder Größe.
Wunderbar, ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Leder, für diesen wunderbaren Schluss. Ich würde sagen, das ist der allgemeine Teil unseres Zweiteilers. Wir hören uns dann beim nächsten Mal mit dem zweiten Teil. Bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
Hier könnte Ihre Werbung zu hören sein. Kontaktieren Sie uns unter aua.anzeigen@husmedien.de. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.